BR Heimat lesen.
Tausend und eine Nacht. Einst hatte König Hassan von Marokko dem Vater des Chefs Alfred Krupp als Anerkennung für seine Unterstützung und für die guten Geschäfte ein ansehnliches Anwesen in Marrakesch, die Villa Bled Targui, geschenkt. Dies war ein palastähnliches Anwesen auf einem sehr großen Grundstück mit Schwimmbad, etwas außerhalb von Marrakesch gelegen, in der vorher die Schweizer Botschaft residierte und das früher dem Pascha von Marrakesch gehörte. Vom Schlafzimmer aus sah man eine schier endlose Zypressenallee mit Fontänen, die in Richtung zum Atlasgebirge führte. Ein Traum aus Tausend und einer Nacht. Diesen Traum hatte er, der Chef, auch von seinem Vater geerbt. Die Schweizer Botschaft war ausgezogen, die Villa stand leer. Nun wollte der Chef, dass dieses schöne Anwesen restauriert und wieder zum Leben erweckt wird. Dazu bat er Harry, dorthin zu fahren, um das zu organisieren. Selbstverständlich wurde auch ich mit eingeteilt. Viel Überredung war nötig, denn es waren einige Wochen, die ich von zu Hause weg sein würde. Meine Eltern sagten, ich solle mitfahren, sie seien für die Kinder da und es sei sicher ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, das man nicht alle Tage habe. Der Chef meinte, es wäre gerade eine weibliche Hand wichtig, weil nur noch in der Küche einige wenige Schränke verblieben wären, aber ansonsten sei die Villa ziemlich leer, verlassen, ausgeräumt und trostlos. Also, mit schwerem Herzen verabschiedete ich mich von meinen Mädels und meinen Eltern, ging aber dennoch in freudiger Erwartung auf die Reise. Harry und ich fuhren mit dem roten Mercedes 300 SEL los, vollgepackt mit edlem Hausrat, Gemälden, exklusivem Besteck und ganz persönlichen Dingen des Chefs. Eine Wegbeschreibung und ein Heft mit Ratschlägen vom ADAC begleiteten uns. Ich freute mich dann doch sehr auf diese Reise, die uns nach Marokko führen sollte. Harry hatte genügend Reisegeld mitbekommen, so konnten wir in sehr guten Hotels übernachten und exzellentes Essen genießen. Wir kamen durch Österreich, durchquerten die Schweiz, Frankreich und Spanien. Unser Etappenziel war der südlichste Punkt Spaniens, das Ende Europas, wo Mittelmeer und Atlantik sich berühren, die britische Kronkolonie Gibraltar. In Gibraltar kamen wir am Nachmittag an, aber die Fähre nach Afrika legte in Algericas an, also mussten wir dorthin fahren. Ein hässlicher Hafen lag vor uns und wir hatten einige Stunden zu warten. Die Überfahrt zum afrikanischen Kontinent war ziemlich stürmisch, aber wir setzten uns gemütlich in die flauschigen Sessel an der Bar und tranken ein paar Whiskys. Es wurde uns nicht schlecht und wir ließen uns sanft schaukeln. Vielen der anderen Gäste ging es gar nicht gut. Bleiche, geplagte Gesichter. Ihnen war übel und einige übergaben sich über die Reling ins Meer. Als wir in Tanga von Bord gingen und afrikanischen Boden betraten, mussten wir auf unser Auto warten, welches von allen Reisenden und Arbeitern bestaunt wurde. Die Hafenarbeiter riefen: »Wow, Mercedes Rouge!« Gerade erst hatte der Ramadan, der Fastenmonat, begonnen. Die Menschen waren etwas aggressiv und unfreundlich. Eine Menge schmutziger Kinder mit langen Kutten stand um unser Auto herum und viele der kleinen Hände wollten Geld oder Bonbons. Sie riefen »Dirhem, Dirhem«, wie die Landeswährung hieß. Wir waren gewarnt worden, immer eine Handvoll Bonbons oder Kleingeld bereit zu haben und mitten in den Haufen der Kinder zu werfen, dann war die Straße frei zum Wegfahren. Immer wenn wir später auf unserer weiteren Strecke vermeintlich im Nirgendwo anhielten, erschien ein Rudel Kinder wie aus heiterem Himmel, die uns umringten und ihre schmutzigen Hände nach uns ausstreckten und »Dirhem, Dirhem« riefen. Ohne Kleingeld ging es nicht weiter. Wir warfen unseren Wegezoll dann so weit wie möglich von uns weg und alle Kinder liefen hinterher. So war der Weg frei, wir konnten entwischen und fuhren mit Vollgas davon. Tanga hatten wir am Vormittag verlassen und waren dann gegen Nachmittag in der märchenhaften Stadt Rabat angekommen. Harry wollte einfach durchfahren, um möglichst bald Marrakesch zu erreichen. Das wollte ich aber gar nicht. Ich hatte die Felsen am Meer gesehen und wollte die verzauberte Stadt Rabat anschauen. Ich schrie: »Halt, fahr doch dorthin!« »Nein«, sagte er kurz und bündig. Harry, der Raser, wollte so schnell als möglich sein Ziel erreichen und nichts mehr ansehen. Ich aber schon, und zwar unbedingt. Also ergriff ich meine einzige Chance, die da war. Ich zog meine schönen Eidechsenlederschuhe aus, kurbelte das Autofenster runter und warf einen Schuh nach dem anderen hinaus. Das hatte gewirkt. Harry hat gehalten, den Benz gewendet, meine Schuhe eingesammelt und ist zurückgefahren. Über diese Idee musste er dann doch lachen. Die Straße zur Innenstadt von Rabat führte an den Felsen vorbei. Dort klatschte die gigantische Gischt des wilden Meeres gegen die bizarren Felsen. Ein wunderschönes Schauspiel der Natur, der Donner des stürmischen Wassers, die Gischt und dazu die Strahlen der untergehenden Sonne. Wunderschön einfach. Dem Harry gefiel es schließlich auch. Er filmte dieses beeindruckende Naturschauspiel. Es wurden bombastische Aufnahmen. Ich hatte meine Schuhe wieder, Rabat und die Felsen angeschaut und wir fuhren harmonisch wieder vereint weiter in Richtung Marrakesch. Harry wollte am liebsten in Motels und Raststätten direkt an der Strecke übernachten, um am nächsten Tag gleich wieder loszudüsen. Das wollte ich aber nicht. Wir stritten viel, aber ich konnte mich Gott sei Dank fast immer durchsetzen. Wir übernachteten in schönen Hotels mitten in der City. Ich bestellte möglichst weit oben ein Zimmer, um den Himmel und die Skyline, die Lichter zu betrachten, die Geräusche zu hören und das Wunderwerk des Sternenhimmels am nächtlichen Firmament zu sehen. Wenn wir dann dort waren, hat es ihm auch gefallen. Aber schon am nächsten Tag gab es wieder genau das gleiche Theater. Es dauerte einige Tage, bis wir am Ziel waren. Von den Einheimischen wurden wir bestaunt wegen unseres Aussehens, der hellen Haut und wegen des tollen Mercedes. Sie hielten uns für reich, die Kinder bettelten uns an. Marrakesch, die alte Königsstadt, war zur damaligen Zeit noch sehr klein. Wir fuhren zum Hotel Es Sadi. Es gab nur zwei Hotels in Marrakesch, das zweite war das Marhaba. Es war uns egal, das erste, das wir sahen, hatte einen großen Swimmingpool. Dort bezogen wir unser Zimmer, in welchem wir für die nächsten Wochen bleiben sollten. Das Ambiente war natürlich orientalisch, unser Zimmer war kalt und finster. Gingen wir aber nach draußen, war das Klima angenehm warm, der Pool gepflegt und sauber, die Liegestühle mussten nicht mit Handtüchern reserviert werden. Es waren ohnehin nur ein paar Gäste da. Hier im Hotel sollten wir den Freund des Chefs treffen, welcher mit ihm ein paar Tage Urlaub machen und ihn bei der Umgestaltung seiner Villa beraten würde. Doch als wir im Hotel nach ihm fragten, wurde uns gesagt, er sei bereits wieder nach Paris abgereist. Die Rote Stadt, wie sie auch genannt wird, war märchenhaft. Die Gerüche, die Medina, das ganze Ambiente, die orientalische Kleidung der Männer. Nur wenige Frauen waren unterwegs zu sehen, immer verschleiert. Die Wäsche wuschen die Frauen im Fluss. Als Harry sie filmen wollte, drehten sie sich ganz erbost um, verdeckten sofort ihr Gesicht und zeigten ihm die Faust. Die Männer eher klein, mit weißen langen Kutten und auf dem Kopf den Dishtash, wie ihre Kopfbedeckung genannt wird. Die kehlige Sprache, die Geschäftigkeit, die verlangenden Rufe der Kinder, die Geräusche, alles so fremd im Gegensatz zu unserem europäischen Leben. Zusammen ein Bild, wie von einem barocken Künstler gemalt. Besonders die Medina, die Altstadt mit dem Markt, war beeindruckend bunt. Die Händler hatten ihre Waren, was immer es auch war, am Boden ausgebreitet. So lagen neben Geschirr, gerade fertig geschnitzten Schachbrettern, Werkzeugen, Gewürzen und Kleidung auch Zahnprothesen. Ein Käfig mit Chamäleon, egal alles, was die Händler anzubieten hatten. Dazwischen saßen Schlangenbeschwörer und Geschichtenerzähler, umgeben von ihrem gespannt lauschenden Publikum. Und natürlich ging auch ständig ein Wasserträger mit blitzblank geputztem Messingbehälter und Bechern herum und bot Wasser an. Oft wurden wir eingeladen zum Tee. Das war der sehr aromatisch schmeckende und wohlriechende Pfefferminztee, der ganz traditionell vor unseren Augen zubereitet und eingeschenkt wurde. Auf einem Tablett standen vier Tassen, in der schön geformten Schnabelkanne der Tee. Dieser wurde mit einem eigentümlichen Schwung von weit oben in die Tassen eingeschenkt und serviert. Die Villa unseres Chefs lag nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt. Gleich am nächsten Tag fuhren wir dorthin. Hier war das Chaos ausgebrochen. Ein vermutlich deutscher oder vielleicht französischer Mann gab Anweisungen und viele Männer wuselten herum mit Hammer, Säge, Pinsel und sonstigen Werkzeugen in den Händen. Wir konnten uns nirgends setzen, außer auf den Boden. Egal, der Koordinator oder Bauleiter oder was immer dieser Europäer war, klatschte in die Hände. Sofort erschien ein gebückter kleiner Mann, verbeugte sich vor ihm und erhielt die Order, er möge Pfefferminztee bringen. Zuerst brachte der kleine Mann die Gläser, dann kam er mit der Kanne. Er schwenkte die Kanne in die Luft und schenkte den Tee mit einem Schwung in die Gläser ein. Jeder bekam genau die gleiche Menge und die Kanne war leer. Ich genoss dieses intensive, weiche Aroma der Minze. Schnell gewöhnten wir uns daran, denn diesen Tee bekam man bei jeder Gelegenheit und überall, sei es im Bazar oder sonst wo. Unser Auftrag war, das Haus einzurichten, das heißt Suppentöpfe, Pfannen, Bratreinen, Bestecke, sämtliche Küchenteile, Putzmittel, Tischwäsche und Bettwäsche für die ersten Wochen zu besorgen. Wir begannen unsere Arbeit mit Hilfe von Monsieur Roger aus Casablanca. Dieser meldete sich bei uns, nachdem wir bereits ein paar Tage da waren. Er war der Leiter einer Firma, die unser Chef auch geerbt hatte. Ein Geschäftsmann, Makler, Organisator und von unserem Chef auch mit Bargeld ausgestattet, um unsere Einkäufe zu bezahlen. Vormittags gingen wir einkaufen, nachmittags räumten wir ein. Ich genoss unsere vielen Einkaufsbummel in der Medina. Wir fuhren dorthin mit dem Rambler, ein amerikanisches Auto, das mir zur Verfügung stand. Zumeist war ich in der Medina die einzige Frau und dazu noch unverschleiert. Probleme habe ich trotzdem nie gehabt. Auch einige Frauen in hellen, bunten Kleidern aus der Stadt halfen in der Villa mit bei unserer Arbeit. Sie waren sehr freundlich und immer fröhlich. Die Möbel kamen später aus Casablanca. Die Teppiche hatte der Chef selbst ausgewählt. Viele Bilder, Gläser, Leuchten und edles Interieur kamen in Kisten verpackt aus den anderen Liegenschaften des Chefs. Unter anderem auch aus seinem ehemaligen Elternhaus, der Villa Hügel in Essen. Es wurde den ganzen Tag geputzt und Möbel gerückt, Bilder aufgehängt und Pflanzenarrangements angelegt. Als die Villa fürs Erste eingerichtet war, das Bett des Chefs in seinem Schlafzimmer mit Blick auf die Wasserfontänen und die Zypressenallee und den weiten Blick zum Himmel stand, rief Monsieur Roger ihn an, seine Villa wäre wohnlich eingerichtet, es fehlten nur noch einige Kleinigkeiten und persönliche Details. Alles sei für ihn bereit. Harry fuhr in seiner förmlichen Chauffeurskleidung zum Flughafen und wartete bei Backofentemperaturen, die Mütze in der Hand, auf seinen Chef. Dieser kam locker in luftigen Jeans daher, beseelt von der Erwartung, dass sein Freund, den er vermeintlich vorausgeschickt hatte, ihn in der Villa empfangen würde. Leider musste er erfahren, dass sein Freund, ein schöner, braungebrannter, schlanker, großer, junger Typ, schon vor einer Woche abgereist war. Er hatte im Hotel einen Brief für ihn hinterlassen, der unseren gutmütigen Chef sehr wehmütig stimmte. Es war eine herbe Überraschung, hatte er sich doch auf ein paar schöne Tage mit ihm gefreut. So war er allein und traurig, ging mit anderen Freunden aus und wohnte anfangs zusammen mit uns in unserem Hotel. Für uns war das eine sehr nette, angenehme Zeit, gefüllt mit freundlichen, aber auch interessanten Gesprächen, Entspannung am Pool und geselligem Essen. Das gefiel ihm letzten Endes aber auch nicht, also zog er um in seine Villa. Vorher kaufte er noch schöne große Teppiche, farblich mit dem übrigen Interieur abgestimmt, und ließ diese auf den rötlichen Marmorböden auslegen. Er fühlte sich sehr verlassen, in der Welt alleine, so kam er zu mir in die Küche und bestellte Kartoffelknödel. Er blieb auch da, als ich die Kartoffeln schälte und das Essen zubereitete. Wir unterhielten uns. Er meinte, er könnte sich das Leben, das ich führe, nicht vorstellen. Für Geld zu arbeiten oder sparen, bis man sich was Größeres kaufen konnte. Ob so ein Leben schön und lebenswert sei, fragte er mich. Ich erklärte ihm, dass dies ein anderer Lebensstil sei, der wie alles in der Welt seine Vor- und Nachteile hat. Wenn ich kochte, setzte er sich gerne zu mir auf die Treppe. Er hat mich immer bewundert und bedauert zugleich. Nein, arbeiten, das könnte er nie in seinem Leben, meinte er. Er wollte auch wissen, was man so verdient und wie viel Geld zum Leben bleibt. Ja, so wenig. Mit so wenig können sie leben und sind so gut gelaunt, meinte er. Und war verwundert, dass ich immer so fröhlich war und die Kinder und auch alles andere rund läuft. Um seine Stimmung aufzuhellen, kam dann seine Mutter mit Alice, ihrer brasilianischen Zofe, eingeflogen. Alice war eine nette, freundliche, junge Frau, mit der ich bald Freundschaft schloss. Als die Arbeiter und die Putzfrauen ihre Arbeit beendet und die Villa verlassen hatten, gab es natürlich eine große Einweihungsparty. Es kamen Gäste aus vielen Ländern, die unseren Chef kannten, namhafte Geschäftsleute eben, alle wurden eingeladen. Und auch die Schmarotzer kamen natürlich. Kaviar wurde eingeflogen, Champagner in Kisten, edle Cognacs, Whisky und alles, was gut und teuer war, wurde aufgetischt. Das Buffet hatten wir in der Halle aufgebaut, die Longdrinkbar am Swimmingpool. Ausgelassen und hemmungslos wurde bis zum Morgen gefeiert. Ich hörte die Sorgen der Damen, immer die Schönste zu sein, und spürte die Ängste der Männer, nicht am meisten zu haben, hörte, was und wo sie ihre Besitztümer hatten, wo ihre Yachten oder Privatjets gerade lagen oder standen und welche Aktien, deren Kurse vielleicht gerade in die Schluchten des Leidens gefallen waren. Bald schon reiste der Chef wieder ab, ebenso seine Mutter mit ihrer Zofe. Harry fuhr alle wieder für den Rückflug zum Flughafen nach Casablanca. Wir genossen den Aufenthalt in unserem Hotel, vor allem am Swimmingpool. Einmal bekamen wir auch illustren Besuch. Der Pilot von Herrn Flick hatte sich mit seiner Privatmaschine verflogen und so landeten sie in Marrakesch. Es gab viel Spaß und Herr Flick fühlte sich in unserer heiteren Gesellschaft am Pool sichtlich wohl. Es stellte sich heraus, dass auch er ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Wünschen und Bedürfnissen, Freuden und Sorgen war. Monsieur Roger mit seinem Team kümmerte sich weiterhin sehr um die Neugestaltung der Räume. Schließlich war der gewünschte Zustand erreicht und wir zogen um, vom Hotel ins Gärtnerhaus der Villa und erfreuten uns an dem feudalen und luxuriösen Ambiente unserer Bleibe, obgleich wir wussten, dass diese Zauberwelt nicht ewig währen würde. Nachdem die meisten Arbeiten gemacht waren, feierten wir Abschied. Der Abend war schön, aber alle waren etwas bedrückt und traurig. Wir hatten uns mittlerweile an die Umgebung und die Menschen gewöhnt. Aber trotzdem freute ich mich schon sehr darauf, bald wieder zu Hause zu sein. Die Marokkaner blieben als Aufpasser in der Villa zurück. Hinter dem Wohnhaus wohnte der alte, sonnenverbrannte Lassin, in dessen Gesicht das Schicksal und das Alter tiefe Furchen gegraben hatten. Im Pförtnerhaus die immer fröhliche, lachende Fatima mit ihrer Familie. Es war ein herzlicher, berührender Abschied aus einer anderen Welt. Sie winkten uns noch lange nach, bis der Mercedes Rouge nicht mehr zu sehen war. So schnell es ging, fuhren wir wieder zurück nach München. Harry erzählte mir die ganze Fahrt über, wie er seine Filme mit Musik berieseln und welche Texte er sprechen würde, aber ich freute mich auf meine Eltern und die Kinder. Zu Hause angekommen, arbeitete Harry an der Vertonung seiner gesammelten Filmaufnahmen und es kam ein abendfüllender, perfekt vertonter und interessanter Film zustande, der alle unsere Freunde begeisterte. Harry wurde bewundert. Das war, wofür er lebte. Silver Shadow. Nach ein paar Monaten sagte der Boss, Harry solle seinen neuen, kleineren Rolls-Royce Silver Shadow in London abholen und dort auch gleich die Schulung dafür absolvieren, damit er sich auch mit diesem Fahrzeug auskannte. Er könnte mich auch mitnehmen. Das passte dem Harry natürlich. Vormittags zur Rolls-Royce-Schulung und mich dabei, alleine und ohne die Kinder. Ich konnte auch gar nicht ablehnen, hatte aber immer ein Schuldgefühl in meinem Herzen, meine Kinder bei meinen Eltern zu lassen und weit weg zu sein. Obwohl ich sie jeden Tag anrufen durfte, war mir gar nicht wohl dabei. Aber Harry wollte mich einfach überall dabei haben. So lebten meine Eltern wieder mit den Kindern in unserer Wohnung und ich saß mit Harry im Flugzeug nach London. Ich weiß nicht, wie Harry das anstellte. Jedenfalls flogen wir Lufthansa erste Klasse und wurden mit Shampoos und bestem Frühstück verwöhnt. Am Flughafen stand ein Fahrzeug mit Chauffeur von Rolls-Royce bereit, um uns beide in die City zu bringen. Besser gesagt, zu dem Hotel am Kensington Park. Harry wurde dort täglich abgeholt und zu Rolls-Royce gefahren, um das neue Auto innen und außen kennenzulernen, weil dieses Fahrzeug ja very sensible war. Harrys Dolmetscher war ein kleiner, netter Österreicher, der uns jeden Tag nach Harrys Unterricht London zeigte. Unermüdlich führte er uns herum und schleppte uns täglich durch London, um uns seine Wahlheimat näher zu bringen. Es war eine gute Sache, London zu Fuß kennenzulernen. Er zeigte uns die Pferderennbahn Ascot, Buckingham Palace, Tower Bridge, Hyde Park, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Carnaby Street. Und natürlich waren wir auch im Gruselkabinett von Madame Tussaud, um einiges zu nennen. London war schon sehr interessant, aber kalt. Wenn Harry vom Fahrdienst der Firma Rolls-Royce am Morgen abgeholt wurde, blieb ich noch im Bett, dann eine Stunde in die Badewanne, schnell in die Kleider gehüpft, im Restaurant gemütlich gefrühstückt, dann fuhr ich los. Direkt vor dem Hotel war die Bushaltestelle. Unser netter Österreicher sagte mir genau, mit welcher Buslinie ich zu fahren hatte, und mein Ziel war Marble Arch. Also stieg ich in den Doppeldeckerbus und fuhr die wenigen Stationen zum Zentrum. Sofort ging ich in die Kaufhäuser wie Harrods, Marks und Spencer, weil es dort warm und angenehm war. Alles waren sehr erfreuliche Plätze, um der Kälte zu entkommen. Das Klima in London hat mir gar nicht gepasst. Vielleicht hatte ich auch nur die falsche Kleidung dabei. Mich hat's jedenfalls immer gefroren. Am Samstag kam Franzl, unser Österreicher, mit seinem Auto, fuhr uns zum Windsor Castle, nach Ascot und Eton. Die gesamte Geschichte dieser Orte bekamen wir von ihm in kleinen, interessanten Portionen serviert. Nach ungefähr 3 Wochen hatte Harry alles Wichtige über den Rolls erfahren und gelernt, durfte ihn aber trotzdem nur im Firmengelände fahren, nicht auf der Straße. Wir wurden also mit Chauffeur bis zum Hafen von Dover gebracht und dort auf die Fähre. Wie richtig noble Herrschaften saßen Harry und ich hinten in diesem Luxusfahrzeug. Als wir nach der Überfahrt in Ostende ankamen, empfanden wir alles komisch und ungewohnt. Klar, wir hatten wieder Rechtsverkehr. In München angekommen, wurde das Auto vom Chef besichtigt. Er freute sich, weil er jetzt 2 Rolls-Royce hatte, so wie die Königin Elisabeth von England. Und er wollte auch gleich ausgefahren werden, die Maximilianstraße rauf und runter und dann zum Hotel 4 Jahreszeiten, um dort einen Drink zu nehmen. Sofort wurde der Rolls zum Innenausbau gebracht. Es wurden ein Spiegel eingesetzt, hochfloriger Teppich verlegt und die Mahagonibar eingebaut. Das machten die Engländer nicht. Das Versprechen. Im umfangreichen Erbe seines Vaters befand sich auch die große, hochseetüchtige Familienjacht der Krupps namens Germania. Weil dem Chef jedoch diese ererbte Yacht nicht gefiel, ließ er sich eine eigene Yacht, die Antinous II, bauen. Als diese fertig war, suchte er dafür einen Skipper, lernte den lustigen Ostfriesen Burkhard Schäler kennen, fand Gefallen an ihm und engagierte ihn. Dessen erster Auftrag war, das Schiff von Bremen über das Mittelmeer nach Marokko zu überführen. Als das Schiff dann in Saint-Tropez im Hafen lag, lud der Chef seine Mutter, den Prinz Ruprecht von Hohenlohe und eine Gruppe weiterer Freunde, darunter auch die ihm schon aus früheren Zeiten bekannte Prinzessin Hetty von Auersperg, zu einer Fahrt ein. Auch Harry und mich beorderte der Chef dorthin, um ihm ein ganzes Auto mit verschiedenen persönlichen Dingen zum Schiff zu bringen. Das Schiff legte ab. Mannschaft und Passagiere waren bester Laune. Sonne, traumhaftes Wetter, viel Spaß und ausgesuchte Verpflegung begleiteten sie. Das Wetter änderte sich jedoch schlagartig. Aus heiterem Himmel gerieten sie in schwere See. Die Gewalt der Elemente war furchterregend, die tosende See und der heulende Sturm sorgten für Angst und Schrecken. Das neue Schiff legte sich links und rechts in die Wellenberge. Mal tauchte das gesamte Deck in die alles überspülenden Wogen ein, mal war der Himmel nicht mehr zu sehen. Der Chef und Hetty von Auersperg gelobten in diesem Moment der panischen Angst, sie würden heiraten, wenn sie dieses Abenteuer lebend überstünden. Recht viel schlimmer könnte dies auch nicht sein, meinten die Mitreisenden. Ganz langsam legte sich der Sturm, das Meer wurde ruhiger und nun stand die Hochzeit unseres Chefs mit der österreichischen Prinzessin ins Haus. Als Ort der Hochzeit kam natürlich nur das Schloss Blühnbach in Frage. Schloss Blühnbach war das Schloss der Krupps, ungefähr 1 Fahrstunde von Salzburg entfernt, nahe dem kleinen Ort Werfen. Ein ganzer Stab von Organisatoren und Helfern wurde für die Planung des Festes engagiert. Harry und ich waren voll eingespannt für Fahrdienste, Besorgungen und sonstige Hilfeleistungen. Wir trugen, wie auch die gesamte Hochzeitsgesellschaft, immer bayerische Tracht. Meine Schwiegermutter hatte mir noch schnell ein Dirndl genäht. Viele Gäste kamen. Adel, Prominenz und Jetset aus aller Herren Länder waren bestens vertreten. Die Gäste parkten ihre Fahrzeuge immer unten am Beginn der Bergstraße zum Schloss und wurden dann mit dem ständig verkehrenden Shuttlebus zum Schloss rauf oder runtergefahren. Viele der Gäste kannten sich natürlich, andere stellten sich während der Busfahrt vor oder wurden vorgestellt. Bei einer dieser Fahrten saß ich mit im Bus und es ging wieder kreuz und quer, Frau von und zu und so weiter. Mich kannte natürlich niemand und eine Frau von XY stellte sich mir vor und fragte gleichzeitig, wer ich sei. Ja, ich bin auch eine Frau von, sagte ich, nämlich die Frau von Harry. Großes Gelächter im Bus. Die Hochzeitsreise des Paares ging nach Marrakesch. Lufthansa hatte die Gesellschaft, 10 bis 15 hochkarätige Gäste, zu diesem Luxusflug eingeladen. Natürlich war auch Harry mit von der Partie. Zum Rollfeld bis vor den Lufthansa-Jet durfte ich zur Verabschiedung der erlesenen Gäste im Bus mitfahren. Wir stiegen aus dem Bus, alle bestiegen das nicht allzu große Flugzeug. Der Flug war das Hochzeitsgeschenk von Lufthansa an unseren Chef, den Vielflieger. Langsam rollten wir zur Startbahn. Bis zum Erreichen der Warteposition durfte ich mit dem Flugzeug bleiben. Dann stieg ich aus. Mit den vielen nichtssagenden Floskeln wie »Schönen Flug«, »Gute Reise«, »Viel Spaß« und derer mehr. Das Flugzeug rollte weiter in die Startbahn und nahm Aufstellung. Und ich stand plötzlich mutterseelenallein in der Dämmerung auf dem großen Rollfeld in München-Riem. Ich wollte mich orientieren, sah mich nach irgendwelchen bekannten Punkten um und ging los in Richtung zum beleuchteten Flughafengebäude und dem Tower. Von irgendwoher aus dem Dunkel raste ein kleines, gelb-schwarz lackiertes Patrouillenauto mit kreisendem Blaulicht und hoher Geschwindigkeit auf mich zu. Der Fahrer hielt an, sprang aus dem Fahrzeug und fragte mich, »Ja, um Himmels Willen, wo kommen Sie denn her? Haben Sie vergessen einzusteigen? Es darf doch niemand auf dem Rollfeld herumlaufen.« Ich erklärte dem Fahrer mein Missgeschick. Er lachte und brachte mich zum Ausgang. Ich war sehr froh, wieder Lichter und Menschen zu sehen. Der Fahrer verabschiedete sich von mir und fuhr erheitert zurück aufs Rollfeld. Die Gruppe in Marrakesch feierte ausdauernd und ausgiebig. Es kam auch noch der Modezar Yves Saint Laurent vorbei und brachte als Geschenk zwei Pfauen mit. Diese waren allerdings nach ein paar Tagen verschwunden und sind auch nie mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich hat sie Fennec, der Wüstenfuchs, geholt, als 4-Sterne-Upgrading seines kargen Speiseplans.